Liebe Brüder und Schwestern, vor ein paar Wochen wurde ich zu einem Jugendkreis in unserem Schondorfer Bezirk geholt. Dort hatten sie manche Schwierigkeiten mit diesem Kreis, die wollten überhaupt nichts Christliches. Und ich habe ihnen einen Fragebogen vorgelegt, da hieß die erste Frage: Ist euch schon einmal ein richtiger Christ begegnet? Und sie haben da in ihren Arbeitsgruppen gearbeitet, und als wir es dann zusammengetragen haben, standen an erster Stelle die Namen von zwei Pfarrern, zwei jungen Pfarrern. Und als ich fragte, ja, warum haben die euch überzeugt? Da hat einer gesagt, ha, die brennet. Gut gesagt. Die schwätzen nicht bloß, sondern die brennen für ihre Sache. Nächster Beitrag. Bei denen hat man den Eindruck, dass jeder Mensch ihnen genau gleich wichtig ist. Dritte Antwort. Und die schwätzen nicht bloß von der Kanzel von Jesus, sondern auch so im ganz normalen Gespräch. Großartige Antwort. Die brennen, denen ist Jesus wichtig. Und offenbar sind wir ihnen auch wichtig. Der Glaube, der echt ist, der Ausstrahlungen hat. Glaube, der gehorsam ist, der etwas tut, ist etwas Packendes, etwas Erregendes, etwas Elementares. Wir haben in unserem Schondorf seit einigen Jahren, es ist ein Wunder Gottes, einen ganz blühenden Jugendkreis. Meine Kinder haben dort eine Heimat gefunden. Am Mittwochmorgen um 6 Uhr ist Gebetsfrühstück. Wenn so ein 18-Jähriger morgens um 6 Uhr aufsteht, dann muss ihm schon ernst sein. Nicht bloß wegen des Frühstücks, sondern auch wegen des Gebets. Und um dieses Gebetsfrühstück rankt sich ein Kreis, und ich freue mich so als alter Mann zu sehen, was da getan wird. Wenn da zwei junge DDR-Flüchtlinge aus Brandenburg, aus dem Zuchthaus abgeschoben werden und ins Übergangswohnheim kommen, der Kreis entdeckt sie nach 2 Tagen, besorgt er den Möbel, Wohnung, Arbeitsstelle. Bei unserer zurückliegenden Oberbürgermeisterwahl war der Kreis gespalten. Die einen haben sich für den Teufel eingesetzt, für den Kandidaten Dr. Teufel, und die anderen für den Dr. Hanke, der es jetzt geworden ist. Aber sie haben darüber keinen Streit bekommen. Die können sich ja noch in die Haare kommen, denn die haben noch Haare. Aber sie haben keinen Streit bekommen, sondern gesagt, noch gewinnt wenigstens die Hälfte von uns. Einer wird ja gewählt werden von den beiden. Auch in den Fragen, ob Wehrdienst oder Ersatzdienst, das diskutieren sie, und es geht keiner. Entweder in den Ersatzdienst oder in den Wehrdienst, ohne dass seine Entscheidung aus dem Glauben heraus gefällt ist. Was ungeheuer Schönes, das miterleben zu können. Glaube, der Ausstrahlungen hat ins ganz normale tägliche Leben. Im letzten Jahr waren wir mit einer Reisegruppe in Israel. Frau Nürnberger war dabei. Da habe ich es wohltuend empfunden. In diesem Volk Israel, in dem vieles auch nicht stimmt. Aber was das bedeutet, wenn der Sabbat gehalten wird, wenn Freitagmittag ab 5 Uhr der Omnibusverkehr aufhört, wenn es in den Straßen ruhig wird, Sabbatstille. Wohltuend für ein ganzes Volk, das wirklich Feiertag ist. Wir waren noch eine Woche am Strand von Herzliya, einem dicht bevölkerten Badestrand, und meine Frau sagte am dritten Tag, du, das ist so anders als da an der Nordsee, da fehlt all das Prickelnde der Sexualität, das so in unseren Freibädern und Badestränden ist. Da ist bis ins Badeleben hinein eine Verantwortung vor dem heiligen Gott, dass wir keusch und züchtig leben, noch am Badestrand. In 3 Wochen haben wir nicht erlebt, dass Eltern ihre Kinder angeschimpft und angefaucht haben oder dass Kinder rebelliert haben gegen ihre Eltern. Es ist etwas. Wenn Eltern ihre Kinder aufziehen in Zucht und Vermahnung zu Gott, sie nicht zum Zorn reizen, und wenn Kinder ihre Eltern ehren. Es gibt eine Atmosphäre, in der es einem Menschen wohl ist. Gehorsam gegen Gott ist was Packendes, etwas Schönes, etwas Faszinierendes. Und genauso haben wir erlebt, dass andere, wie schlimm es sein kann, wenn ein ganzes Volk immer mehr in den Ungehorsam gegen Gottes gute Ordnungen hineingerissen wird. Im 5. Buch Mose hat Mose dem Volk Israel im Auftrag Gottes gesagt, wenn du diese Grundordnungen Gottes nicht hältst, dann wird es sein, dass der Wahnsinn, die Blindheit, les ihn, der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn, mit Blindheit, mit Verwirrung des Geistes, und du wirst tappen am Mittag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln, wenn du meine Ordnungen nicht hältst. Wir erleben es doch heute in unserer Volksgemeinschaft, wie wir in vielen Fragen gerne etwas ändern wollen und keiner weiß, wie es anders werden soll, wie es anders werden kann. Keine Partei, kein Professor, keiner, der Lebenserfahrung hat, weiß eine Lösung. Wenn du meine Ordnungen nicht hältst, wird Verwirrung des Geistes über dich kommen. Du wirst tappen am hellen Tag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln. Es ist wichtig, dass wir Gottes Ordnungen halten, dass wir gehorsam sind. Das ist mit Jesus nicht überholt. Es wird heute so schnell gesagt, das ist das Alte Testament. Die viel zitierte Bergpredigt endet damit, dass Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Da sagt Jesus nicht, wird's niemand, der Herr, Herr sagt, in den Himmel kommen. Wie könnte Jesus das auch sagen, wo das erste entscheidende Schritt des Glaubens ist, dass wir zu Jesus Herr sagen, dass wir seinen Namen anrufen. Der Apostel Paulus macht es uns so wichtig in Römer 10, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Aber dann sagt Jesus, ob das wirklich echt ist, dass ich dein Herr sein darf, es wird sich daran zeigen, ob du auch das tust, was mir wichtig ist, oder ob es bloß ein Geschwätz ist. Es geht ja dann weiter, dass Jesus sagt, es werden viele kommen an jenem Tag und sagen, Herr, wir haben in deinem Namen große Taten getan, wir haben böse Geister ausgetrieben. Ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, dass wir irgendetwas tun, sondern dass wir Jesus bekannt sind. Aber dass aus dieser Verbundenheit heraus auch etwas geschieht. Dass unser Glaube nicht bloß im Hören besteht oder im frommen Reden, sondern dass der Herr Jesus uns auch bewegt und seines Wortes Kraft an uns armen Wesen erweist. So hat es Christian Heinrich Zeller gesagt in seinem großen Lied. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft. Kranke macht genesen. Was Packendes, der Gehorsam gegen Gott, ist Jesus, der es uns wichtig gemacht hat, dass wir den Willen des Vaters tun. Aber nun ein zweites. Man kann diesen Satz, wer glaubt, der ist auch gehorsam, wer wirklich glaubt, ist von Jesus bewegt. Wer wirklich zu Jesus gehört, der tut aus Liebe und Verbundenheit zu Jesus auch etwas. Diesen Satz kann man nicht umdrehen. Wer gehorsam ist, der glaubt auch. Halt, das geht nicht. Oft habe ich den Eindruck, dass jenes, was Gott angedeutet hat, dass Verwirrung des Geistes über uns kommt, sich schon in der Logik, im Denken auswirkt bei uns. Dass wir gar nicht mehr klar denken können. Jede Kirche hat ein Dach, nicht wahr? Normalfall, wenn eine Kirche fertig ist, hat das Dach manchmal Flachdach, manchmal Satteldach. Jede Kirche in Württemberg hat ein Dach. Aber nicht alles, was ein Dach hat, ist eine Kirche. Man kann den Satz nicht rumdrehen. Sonst kann ein Wohnhaus sein, es kann ein Auto sein, es hat auch ein Dach. Es kann eine Hundehütte sein, die hat auch ein Dach. Nicht jeder, der irgendetwas tut, ist damit auch einer, der an den lebendigen Gott, an den Vater Jesu Christi glaubt. Buddhisten tun auch viel, Hindus tun auch viel, Zeugen Jehovas tun auch viel, aber sind damit noch nicht Christen. Man kann den Satz, wer an Jesus glaubt, der ist auch gehorsam, nicht umdrehen, sonst wird er ganz falsch. Es geht darum, dass wir unseren Glauben bewähren. In der letzten Woche ist der Vater meiner Frau gestorben, Karl Gutbrot, der ein Lehrer unserer Kirche war. Und es hat am nächsten Tag eine ehemalige Schülerin aus dem Diakonieseminar uns einen tröstlichen Brief geschrieben. Und hat erzählt, wie der Vater immer im Diakonieseminar Honeck und später Denkendorf den Schülerinnen erklärt habe, was das ist, in Christus sein. Er habe an die Tafel die Konturen des Kreuzes gemalt und die Umrissformen des Gekreuzigten. Und über dem Haupt des Gekreuzigten habe er andeutungsweise den Strahlenkranz des Auferstandenen gemalt. Und dann habe er in diese Umrisslinien des Gekreuzigten den Namen Karl Gutbrot hineingeschrieben. Und hat zu den Diakonieschülerinnen gesagt, und jetzt schreibt ihr euren Namen hinein. Als mir diese jetzt älter gewordene Frau dies geschrieben hat, habe ich mir's in meine Bibel hinten auf die Umschlagseite geschrieben. Das Zeichen des Kreuzes. Meinen Namen. Ich gehöre zum gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Diesem Jesus ist von Gott die Welt anvertraut. Bei ihm laufen die Fäden der Weltgeschichte zusammen. Wir brauchen uns nicht mehr zu sorgen, was aus dieser Welt wird. Aber wenn ich mit meiner Schuld, mit der Halbheit meines Wesens, diesem Heiland gehöre, dann möchte ich auch nicht mehr mir selber leben. So hat der Apostel Paulus, Römer 14, gesagt, unser Keiner lebt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Wenn wir gehorsam sein wollen, wenn ich sage, ich möchte nicht mehr das tun, was mir wichtig scheint, wonach ich giere, was mir Freude machen würde, sondern wenn ich frage, Herr, was willst du, dass geschieht, dann geht's um meinen Glauben, dass der echt ist. Hier ist eine große Verwirrung der Geister in unseren Tagen. Gestern Morgen hat es Jörg Zink, der ehemalige Fernsehbeauftragte unserer Kirche, vor vielen Tausenden von jungen Menschen in Hannover so gesagt. wenn wir Christen nicht bald etwas beitragen zur Rettung der Welt, können wir uns aus der Geschichte abmelden. Genau dies ist falsch. Es geht nicht darum, ob wir uns aus der Geschichte abmelden müssen oder nicht. Es geht überhaupt nie darum, ob wir etwas Entscheidendes beitragen zur Rettung der Welt. Das hat sich Jesus vorbehalten. Sondern es geht ganz schlicht darum, ob mein Glaube echt ist. Ob ich zu Jesus gehöre, dem Lebendigen, der mich bewegt, der mir die Würde gibt, dass ich sein Mithelfer und Handlanger bin. Ob mir Jesus so wichtig ist, dass ich frage, Herr, sag mir, was vor dir wichtig ist. Sag mir, was ich lassen soll. Sag mir, was ich anpacken soll. Es geht um die Echtheit unseres Glaubens. Wir vermessen uns, schwäbisch gesagt, wir verheben uns, verlupfen uns, wenn wir meinen, wir müssten die Welt retten. Das hat sich unser Herr Jesus vorbehalten, dass er die neue Welt Gottes bringen wird. Aber meinst du, wenn des Menschensohn kommen wird, dass er Glaube finden wird auf Erden? Hat Jesus besorgt gefragt. Echten Glauben, Verbundenheit mit mir, dem lebendigen Herrn. Das ist die Stelle, wo es bei uns wichtig wird. Wer glaubt, ist auch gehorsam. Aber jetzt die dritte Frage. Was sollen wir denn tun? Also zuerst war, das aus uns erinnern, was Packendes, Erregendes, Schönes, ein tätiger Glaube, Gehorsam gegen Gott. Das Zweite, Jesus will, dass unser Glaube echt ist. Leben wir, so leben wir dem Herrn, darum geht's. Nicht, dass wir die Welt entscheidend gestalten. Der Herr Jesus hat in seiner großen Wiederkunftsrede gesagt, wenn ihr hören werdet von Kriegsgeschrei und von teurer Zeit, von Schrecken, fürchtet euch nicht, das ist erst der Notanfang. Man könnte ja auch sagen, keine Sorge, es kommt noch viel schlimmer. So hat es Jesus gemeint. Nicht, wenn ihr hören werdet von teurer Zeit, von Umweltverschmutzung, von Kriegen, dann in die Hände gespuckt und angepackt, ihr könnt die Welt retten. Nein! Es ist wichtig, dass ihr durchkommt. Drittens, wie gesagt, was sollen wir denn tun? Wir wissen es aus der Reformationszeit, als Martin Luther auf der Wartburg war, als Junker Jörg, wollten seine Freunde das Wort Gottes ganz ernst nehmen. Es war eine heilige Entschlossenheit bei dem Karlstadt, wenn da gesagt wird, du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen, dann wollen wir es ernst nehmen und die Apostelfiguren aus unseren Altären reißen und wir wollen die Bilder abkratzen in unseren Kirchen, du sollst dir kein Bildnis machen. Und diese Welle des Bildersturms hat sich durch ganz Deutschland hin fortgesetzt. Im Ulmer Münster wurden 60 Altäre und 2 Orgeln zu Kleinholz verarbeitet. Und Martin Luther hat alle Sorge um sein Leben da hinten gelassen, ist nach Wittenberg und hat gesagt, darum geht's doch nicht. Sonst geht darum, dass wir nicht den Menschen zu Gott machen. Römer 1, dass wir die Herrlichkeit des unsichtbaren Gottes gleichsetzen mit dem Menschen. Es wird heute gemacht, wenn wir sagen, wir retten die Welt. Geht doch nicht um die Bildländerkirche oder um Orgeln oder Altäre. So gibt es sicher manchen fehlgeleiteten Gehorsam. Martin Luther hat gesagt, ist doch nicht das Wichtigste, ob man sich nicht verheiratet, wie sie Mönche getan haben, dass man einem Prior, einem Abt im Kloster Gehorsam leistet, dass man arm ist, sind doch selbst erdichtete Gesetze. Und wir fragen uns ja heute, wenn wir Menschen sehen, die sagen, der Glaube erweist sich darin, dass wir Jute haben statt Plastik, dass wir keine Orangen, mindestens nicht aus Südafrika, essen und dass wir lieben bitteren Kaffee aus Nicaragua trinken als sonst wo aus Brasilien oder Chile. Ist das die Stelle, wo Gott von uns Gehorsam fordert? Was sollen wir denn tun? In Nigeria bin ich einem englischen Missionar begegnet, der sagt, wir tun so schwer, weil wir hier einige christliche Sekten haben. Die haben ganz großen Erfolg im Bereich des Islam, indem sie aus dem Christentum ein paar Grundregeln machen. Ein richtiger Christ raucht nicht, ein richtiger Christ trinkt nicht, ein richtiger Christ hat bloß eine Frau erschickt, wenn er da viel Weiberei lebt, die anderen Frauen weg. Das ganze Christentum besteht eigentlich in ein paar Regeln, was man nicht tun darf, in Do-Nots. Das Packende ist, dass Tausende dazu hinströmen. Liebe Brüder und Schwestern, es ist faszinierend, die Enge, die Askese. Sonst würden nicht so viele junge Leute diesen merkwürdigen religiösen Gruppen aus dem Osten nachlaufen. Askese hat immer etwas Packendes. Au, sind die fromm. Denen ist aber ernst. Frage ist bloß, ob es Jesus geboten hat. Herr, was willst du? Oder haben die Recht, die sagen, wir haben ja jetzt einen Kirchentag so von ferne miterlebt, wo das beinahe zum Hauptthema wurde, wir müssen die Welt verändern, wir müssen den Hunger beseitigen, die Ungerechtigkeit beseitigen, wir müssen die Atombombe, die SS-20, die Pershing-Rakete beseitigen. Das ist heute der Wille Gottes. Und da werden uns dann im Fernsehen so liebe junge Leute gezeigt, die brennen und ganz glücklich sind, dass sie 3000 Unterschriften gesammelt haben, dass das Gelände, das Messegelände, auf dem der Kirchentag stattfindet, zur atomwaffenfreien Zone erklärt wird. Glauben Sie, dass die Amerikaner es überhaupt zur Kenntnis nehmen oder die Russen? Sitzen wir an den Schalthebeln der Macht? Werden uns heute nicht Gebote auf unseren Hals gelegt, wo wir überhaupt nichts tun können als Schwatzen? Wir sind doch keine Generalstäbler. Was ist denn, was Jesus will, was wir tun sollen? Lassen Sie mich einfach noch einmal die Bergpredigt aufschlagen, die heute so oft zitierte und so oft grottenfalsch zitierte Bergpredigt aufschlagen, wo Jesus sagt, was wir tun sollen, wo die Bereiche sind, die er heiligen will, die er mit neuem Leben durchströmen will. Es fängt an, dass Jesus sagt, überschrieben vom Töten. Er wird heute sofort einen Sprung gemacht, als er sich die Pershing-Rakete in mein SS-20 halt. Was sagt denn Jesus? Wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, das ist der Zentralsatz. Lasst uns nicht von der Politik reden, sondern von meinem Allernächsten, vom Nachbarn, vom Freund, oft im gleichen Kirchengemeinderat, so dein Bruder etwas gegen dich hat. Vielleicht sage ich, Entschuldigung, ich verstehe gar nicht, was der gegen mich hat. Ich habe mich immer anständig benommen. Jesus sagt, halt, dein Bruder hat immer noch was gegen dich. Räum's doch aus.
Ich möchte dich nicht im Gottesdienst sehen, bevor du nicht hingegangen bist und dich mit deinem Bruder versöhnt hast. Ja, aber hör doch mal, das sind doch ganz innerliche Dinge, das sind doch Kinkerlitzchen. Wir müssen doch die Welt verändern. Jesus sagt halt, fang doch hier an. Fang doch einmal hier an. Das ist schwerer als jede Demonstration gegen Raketen.
Zacharias Kalega, unser Bruder aus Uganda, der heute dort ein Krankenhaus leitet, kleiner, stämmiger Neger, der erzählt uns, er sei Christ gewesen, getaufter Christ, und dann, er könne die Stelle sagen, wo es passiert sei, er sei auf dem Fahrrad gefahren, da hat plötzlich Jesus ihm den Finger auf eine wunde Stelle gezeigt. Dass er nämlich einen Freund beleidigt hat. Und Jesus hat gesagt, bring das in Ordnung. Der habe sich innerlich gesträubt bis dort hinaus. Bis er endlich hingegangen sei und den Bruder um Vergebung gebeten habe. Und der habe zuerst ein ganz saures Gesicht gemacht. Dann hat er gesagt, es ist in Ordnung, es ist vergeben. Und da sei solch eine Freude in sein Leben gekommen, dass er sagen müsse, so eine Freude habe er in seinem ganzen jungen Leben nicht erlebt. Und er wollte sich jetzt daran halten, dass Jesus ihm die wunden Stellen seines Lebens zeigt. Versöhne dich mit deinem Bruder. Es gibt das gesegnete Geschenk der Bundespost. Dass man einen Brief schreibt und sagt, es tut mir furchtbar leid, wie es zwischen uns aussieht. Ich sage bewusst Post. Oft, wenn man sich sieht, kommt der alte Zorn wieder hoch. Und wenn Sie so einen Brief schreiben, ich garantiere Ihnen, Sie müssen 10 Entwürfe in den Papierkorb werfen. Vielleicht 1.11. geht richtig. Im Geist Gottes. Dass Sie wirklich hinschreiben, vergib mir, es war nicht schön, wie wir in den letzten 2 Jahren miteinander umgegangen sind. Vergib mir. Der erste Schritt. Versöhne dich mit deinem Bruder. Das zweite Feld, das Jesus uns nennt, ist überschrieben vom Ehebrechen. Och, können wir sagen, es kommt für mich nicht in Frage. Meine Ehe, ja, da kriselt's manchmal, der Haussegen hängt schief, aber Ehebruch habe ich noch nie dran gedacht. Jesus sagt, halt, wohin marschiert denn dein Auge? So du ein Weib ansiehst, ihrer zu begehren. Was passiert denn mit deinem Auge, mit den Bildern, die du hast? Kriegst du es fertig, den Ausknopf zu drücken im Fernsehen, wenn die Bilder kommen, die dir nicht gut tun? Jesus hat gesagt, wenn dich dein Auge ärgert, reiß aus. Wir haben es heute einfacher. Wir können sagen, an dieser Reklame gehe ich nicht vorbei. Diese Zeitung, die immer am Schluss solche Annosen bringt, die bestelle ich ab und bestelle mir eine andere, wo es nicht so saumäßig ist. Ich lasse mich nicht vergiften mit meinem Auge, mit meiner Seele. Ich habe neulich mal einem älteren Bruder gesagt, ihr seid wahrscheinlich drüber hinaus über das Problem. Da hat er mir gesagt, oh, alte Scheure, brennet lichterloh. Jesus weiß, warum er davon spricht. Dein Auge. Du darfst nicht alles in dich hineinnehmen. Sei mal da gehorsam. Das dritte. Vom Schwören. Ach, wir sagen, es kommt höchstens nur im Gericht vor und bei der Bundeswehr. Aber normalerweise schwören wir nicht mehr wie das Volk Israel, die dauernd geschworen haben bei Gott und beim Tempel. Wir sind doch Leute, die das nicht nötig haben. Ja, sagt Jesus, halt mal, ist deine Rede, wenn du Ja sagst, auch Ja? Und wenn du Nein sagst, ist das ein Nein, auf das man sich verlassen kann? Kann man sich auf das verlassen, was ihr sagt, oder dient euer Reden der Verstellung, der Tarnung? Ist es so, wie neulich nach dem Sterben eines Christen, der ein ganz schlichter Mensch war, der wenig
nach menschlicher Meinung geleistet hat. Wie nach seinem Sterben immer wieder Leute sagten, was er sagte, war klar, war echt, war wahr. Bis in Schwätzen hinein gereinigt. Ich habe ein schönes Geschichtchen gehört von einem Vierjährigen, in diesen Tagen passiert in unserem Land, der hat plötzlich in die Unterhaltung gesagt, wenn ich mal heirate, möchte ich eine klare Frau heiraten. Da hat man gedacht, also der ist früh dran, und was meinst du mit einer klaren Frau? Dann hat er gesagt, nicht so ordentlich. Nun liebe ich es, wenn meine Frau ein bisschen Farbe aufträgt. Das gehört heute wie ein schönes Kleid dazu. Aber das Kind hat wahrscheinlich mehr gemeint. Ein klarer Mensch. Jesus will, dass unser Reden klar ist. Ja soll Ja sein und Nein, Nein. Nächster Bereich. Die Bergpredigt ist ungeheuer aktuell. Es ist zu wenig, wenn wir bloß lesen, selig sind die Hungernden und Dürsteten nach der Gerechtigkeit, selig sind die Sanftmütigen. Jesus möchte uns helfen, dass das wahr wird, zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Nächster Bereich. Wie ist das mit der Vergeltung? Wenn einer uns bös kommt, wenn einer in unserem Leben dafür gesorgt hat, dass unser Leben einen Knick bekommen hat, wenn einer uns zurückgesetzt hat, wenn einer ein böses Geschwätz aufgebracht hat, sollst nicht die Rache selbst ausüben. Du sollst nicht vergelten. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Machen Sie's. Überlegen sich einmal nicht bloß die Menschen, die jetzt krank sind, die ihre Fürbitte brauchen, sondern überlegen sich die Menschen, auf die sie normalerweise einen richtigen Hass haben. Und für die beten sie. Denke bis hinein unsere Auseinandersetzungen, die uns in der Synode aufgegeben sind. Wir können sie eigentlich nur recht führen, wenn die Menschen, die eine andere Meinung haben, gegen die wir auftreten müssen, wenn wir diese Menschen vorher dem Herrn Jesus ernstlich genannt haben, Herr, segne sie. Segne sie um und um. Nicht bloß führe sie auf den richtigen Weg, sondern segne sie. Gib ihnen Freude ins Herz. Gib ihnen Kraft. Lass sie froh werden in ihrer Familie. Gib ihnen Gelingen in ihrem Beruf. Jesus will, dass wir so mit dem Hass in uns selbst fertig werden. Segnet eure Feinde. Was ist das für ein komisches Rechnen mit dem Herrn, dem alle Gewalt anvertraut ist, wenn wir ihm nicht zutrauen, dass er mit all dem, was gegen Recht und Wahrheit gegen uns vorgebracht ist, fertig wird. Und wenn er es nicht tun will, dass er uns in der Gemeinschaft seiner Leiden halten will. Wir brauchen uns nicht selbst rechtfertigen. Unter den 90 Sätzen, die der Pastor Engels im rheinischen Erweckungsgebiet niedergeschrieben hat vor 100 Jahren, war der erste Satz, ich will mich nicht mehr rechtfertigen. Nicht sagen, ich habe doch recht gehabt und jetzt eigentlich das Richtige gemeint. Ich will mich nicht mehr rechtfertigen, sondern ich rechne damit, dass ich einen lebendigen Jesus habe, der zurechtbringen kann. Und dann steht hier sehr viel von den Almosen, vom Beten. Ich kam vor 25 Jahren von Amerika zurück und hatte das eine gelernt, dass es eine schöne Ordnung ist, den Zehnten zu geben. Es sind viele hier, die diese Ordnung praktizieren und doch nach Möglichkeit die linke Hand nicht wissen lassen, was die Rechten tut.
Und da habe ich dann einmal einen Bruder im Siegerland gefragt, den Fabrikanten Wilhelm Jung, wie hast du denn Erfahrungen gemacht, Zehnte? Da hat er gesagt, es darf ruhig ein bisschen mehr sein. Geld, dass wir uns nicht begnügen. Jesus hält das Almosen geben für wichtig, hängt damit zusammen, was er gleich danach sagt, mit unserem Sorgen, sorgt doch nicht für euer Leben, hängt doch nicht am Geld. Bei der Beerdigung von Richter Albrecht Eisler, dem Vater von Konrad und Hans Eisler, hat der Pfarrer gesagt, er hatte eine strahlende Verachtung fürs Geld. Verstehen Sie? Frei werden davon durch Jesus. Eine strahlende Verachtung fürs Geld. Wenn wir damit Segensernten fürs Reich Gottes erreichen können, lasst uns doch Gutes tun. Bei uns geht's höchstens kaputt. Weggeben, wenn Jesus es benutzen will. Und trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und richtet nicht. Da ist nicht das Wort geredet, dem, dass wir kein Urteil mehr haben sollen, kein Unterscheidungsvermögen, dass wir uns von Gott nicht die Sinne schärfen lassen sollen für das, was richtig und was falsch ist, aber nicht einen Menschen verdammen. Wir sollen auch nicht bloß barmherzig sein. Denken Sie, wie Jesus, der Auferstandene, gehandelt hat. Wenn Jesus bloß barmherzig gewesen wäre über den Petrus, hätte er gesagt, na ja, der Petrus, der schwätzt eben schnell etwas und nachher, wenn es ernst wird, dann hat er Angst vor einer Magd, aber ich will es ihm in Ewigkeit nicht so arg anrechnen. Es ist eben ein kleiner Versager, den muss man auch noch mitschleppen. Nein, Jesus hat vorgehabt, ich will ihn zum Felsenmann machen, zum Fundament der Gemeinde, zum Menschenfischer. Und ich will erst recht aus ihm etwas machen. Beim Paulus hat selbst der Ananias von Damaskus gesagt, o Herr, der hat doch die Christen verfolgt und jetzt soll ich zu dem hingehen, mit dem beten, oder gar keinen Wert. Vielleicht hätte der Ananias noch über sich gebracht zu sagen, ja, ich möchte für ihn beten, sie ist ein armer, verwirrter Mensch und vielleicht erfährt er auch nochmal die Gnade Gottes, dass er auf den richtigen Weg kommt. Und Jesus sagt, ich habe ihn bestimmt zum auserwählten Rüstzeug, dass er meinen Namen für König und Heiden tragen soll. Wie haben wir schon die Barmherzigkeit Gottes erlebt? Was habe ich Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, dem verehrten Bruder Emil Schäf für Briefe geschrieben? So kann man es doch nicht machen, wie ihr es macht. Damit eurer Arbeitsgemeinschaft für Bibel und Bekenntnis. Und heute darf ich das Amt haben des Vorsitzenden in dieser Vereinigung. Weil Gott noch ungeheuer viel vorhat und der Bruder Schäf mich nicht verbannt hat und gesagt hat, ich bin auch ein ungläubiger Theologe, mit dem kann ich nichts machen, sondern mich im Namen Jesu herein geliebt hat, richtet nicht. Gott hat ungeheuer viel vor mit jedem Menschen. Und das abschließende Urteil wird erst an seinem Tag gesprochen. Bloß ein paar Beispiele, die doch so ungemein praktisch sind. Unser Leben. Da brauchen wir nicht erst Raketenaufmarschpläne studieren und erfahren, was stimmt. Das ist unser Leben. Jesus sagt, fang da einmal an, dass dein Glaube nicht bloß ein Geschwätz ist, sondern dass du erlebst, was ich tun kann. Eine durchgehende Linie in der ganzen Bibel. Ich habe vorher das Wort aus Römer 14 zitiert. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Mein Name soll nicht bloß symbolisch, sondern in Kraft und Wahrheit zu Jesus gehören. Zu dem Jesus, der heute in unsere Welt hineinwirkt und der soll mich auch dazu gebrauchen. Seine Hand ist nicht zu kurz geworden. Wir brauchen nicht die Hände Gottes sein. Eine unchristliche Lehre. Aber wir dürfen Handlanger sein des Gottes, der in unserer Welt wirkt. Wenn Sie einmal Römer 14, dieses Kapitel zu Hause lesen, in dem Paulus dieses Wort sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn, dann merken Sie, dass im engsten Zusammenhang das andere Wort steht. mit dem Paulus eigentlich bloß die Bergpredigt noch einmal aufnimmt. Die Liebe sei nicht falsch, hasset das Arge, hanget dem Guten an. Die brüderliche Liebe sei ohne falsch, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Überzeugende Christen, die brennen in der Kraft Jesu Christi. Noch einmal, nicht weil wir dann bald in der Welt abgeschrieben sind, wenn wir nichts beitragen zur Veränderung der Welt, um das geht's nicht. Im gleichen Kapitel Römer 14 steht, was nicht aus dem Glauben geht, ist Sünde. Was mit der Angst um die Welt zusammenhängt, mit der Angst um die Erhaltung der Christenheit, wenn die sich nicht bald meldet, dann ist sie abgeschrieben, Sünde. Wenn wir etwas tun, muss es aus dem Glauben kommen, aus dieser Wurzel, Jesus Christus, aus seiner Kraft. Und jetzt wünsche ich Ihnen, dass Ihnen Jesus wie dem Zacharias Kalega in Uganda den Finger auf die wunde Stelle legt und sagt, jetzt, da ist was, pack's an. Man kann nicht alles auf einmal, aber was Jesus uns zeigt, ist dann auch wichtig. Herr, wo stimmt's in meinem Leben nicht? Herr, wo willst du in meinem Leben, in meiner Nachbarschaft, dass ich etwas tun soll? Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deine Verbundenheit mit uns so ernst meinst, dass du uns mitbeteiligen willst an dem großen Werk der Rettung, auch der Heilung unseres eigenen Lebens und des Umkreises unseres Lebens. Jetzt wirke du als Lebendiger, dass wir dich spüren, dass die vielen Gebiete, die von dir noch nicht bereinigt sind, von uns überhaupt erkannt werden, dass wir da nicht bloß erschrecken, sondern dass wir Sünde vor dich bringen und von dir auch gelehrt werden zum Tun des Guten, des Heilsamen, des Zusammenfügens, der Versöhnung. Lass uns nicht rausgebracht werden, denn heute so oft gesagt wird, er sei zu innerlich, zu kleinkariert. Du willst das große Heilandswerk tun, das Königswerk. Dass wer zu dir gehört, echt zu dir gehört. Lass uns solche Leute sein, die dir leben und einst dir sterben und in Ewigkeit erfahren, wie herrlich es ist, dass du uns errettet hast. Amen.